Domradio. Das Thema.
Sie können nicht richtig oder gar nicht lesen, schreiben oder rechnen. Doch Betroffene fallen weiter im Bildungssystem durch, statt sie im Rahmen von Inklusion aufzufangen und ihnen eine neue gerechte Teilhabe an Bildung zu ermöglichen. Erzieht das System eine neue Generation von Analphabeten, die zwar Piktogramme auf dem Smartphone oder Tablet erkennt, aber sich sonst nicht mehr mitteilen, kommunizieren oder kalkulieren kann? Anlässlich des Deutschen Vorlesetages am kommenden Freitag haben wir das Thema nur Fragezeichen. Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter Rechtschreib-, Lese- und Rechenschwäche. Zwei sehr kompetente Gesprächspartnerinnen haben mich hier im Studio besucht. Dafür bin ich sehr dankbar. Zum einen ist das die Diplompädagogin Maria von Orloff. Sie ist im Vorstand des Fachverbandes für integrative Lerntherapie und hat auch eine Praxis für integrative Lerntherapie in Köln. Sie leitet diese. Und Agneta Pscholler, sie ist zum einen bei der Stiftung Lesen, die auch den Vorlesetag zusammen mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund initiiert. Dort sind Sie Pressesprecherin, Frau Pscholler. Wieso interessiert sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund fürs Vorlesen?
Naja, Bildung ist halt mehr als nur Schule und Bildung findet vor allem in den Städten und Gemeinden statt. Das heißt, es geht los in der Kita, über die Schule, über die Volkshochschule, eigentlich überall. Und das ist einfach ein alarmierendes Signal, dass immer weniger richtig lesen und schreiben können. Das hat auch volkswirtschaftliche Folgen, wenn die Leute keinen Job mehr finden. Und letztlich führt das natürlich dann auch wieder dazu, dass es die sozialen Kassen am Ende der Kommunen belastet. Und vor allem ist es natürlich auch für die Betroffenen selbst ein sehr schwieriger Zustand.
Experten, Frau von Orloff, sprechen ja von sogenannten funktionalen Analphabeten. Mhm. Was sind denn das für Menschen?
Also diese LEO-Studie, diese Level-1-Studie hat so verschiedene Niveaus praktisch festgemacht und funktionale Analphabeten sind die, die also zum Beispiel auf der Wortebene nicht lesen und schreiben können zum Teil, auf der Satzebene dann noch weniger und denen zum Beispiel Texte fast verschlossen sind, also die komplette Texte nicht lesen können, nicht schreiben können oder wenn sie das machen, dann eben doch sehr fehlerhaft.
Und das sind dann Leute, die nie zur Schule gegangen sind? Nein.
Naja, die waren schon alle in der Schule, aber haben aus unterschiedlichen Gründen eben diesen Schriftspracherwerb nicht vollständig durchlaufen. Gibt es ganz unterschiedliche Zusammenhänge. Man kann jetzt nicht sagen, es gibt eine Ursache. Wenn das passiert, dann passiert das so. Das sind oft verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Die liegen natürlich zum Teil auch in der Schule. Aber auch ganz viel, wo man sich jetzt mehr und mehr mit beschäftigt, das sind diese sogenannten Vorläuferfähigkeiten, also das, was Kinder schon vor der Schule erleben in dieser Richtung. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema Vorlesen, denn das geht ja schon ganz früh los und bildet eigentlich so den Zugang in die Welt der Schriftsprache.
Wir haben uns vor langer Zeit kennengelernt, Frau von Orloff, da haben Sie Menschen betreut, die Analphabeten waren, erfolgreich auch betreut, die also gelernt haben, lesen und schreiben. Aber auch diese Personen sind in eine Schule gegangen. Mhm. Wie kann es sein, dass die sich im Schulunterricht durchgeschlagen haben oder durchschlagen konnten, ohne richtig lesen oder gar nicht lesen und schreiben zu können?
Das passiert natürlich immer wieder, wenn man jetzt mal so die Zahlen, die Statistiken sich anschaut. Diese Menschen, die haben oft auch niedrige Bildungsabschlüsse. Das heißt, sie haben jetzt nicht unbedingt ein Gymnasium durchlaufen, sondern eher Hauptschulen, allenfalls noch Realschulen. Und ganz oft ist das dann so gewesen, dass die mehr oder weniger durchgezogen wurden. Also, dass man irgendwann, je höher die gekommen sind in der Schulklasse, dann in der Schulstufe, dass man dann auch irgendwann als Lehrer sagt, das bringt jetzt gar nichts mehr, wir ziehen den jetzt mit, dass der irgendwie den Abschluss kriegt. Oder viele haben auch gar keinen Abschluss. Also das kommt natürlich auch dazu. Dann ist es so, dass irgendwann so ein Teufelskreis sich ja da auch eröffnet. Also wenn die Jugendlichen merken, sie können das nicht so gut, sie vermeiden das immer mehr. Und machen so gerade das Allernotwendigste, womit sie gerade durch die Schule durchkommen. Und wenn sie die Schule hinter sich haben, dann wird das ganz schnell einfach aufgegeben.
Der Deutsche Vorlesetag, Frau Pscholler, der ja am Freitag stattfindet, der klingt natürlich auf den ersten Blick heimelig. Also man geht dahin, die Promis aus Politik, Gesellschaft und Kultur gehen dahin und lesen den Kindern was vor. Das ist alles ganz schön, aber dahinter steckt tatsächlich ein Problem.
Ja, also natürlich werden wir durch einmal Vorlesen im Jahr, also der Vorlesetag findet jetzt zum 11. Mal statt, nicht die Welt verändern in dem Sinne. Aber wir wollen ein Zeichen setzen. Wir wollen das Thema Lesen in die Öffentlichkeit bringen und einfach klar machen, das macht Spaß. Es ist etwas, was wichtig ist. Und je mehr Vorbilder wir haben, desto besser. Vorlesen braucht auch einfach Vorbilder.
Wie sieht es denn bei im Elternhaus aus? Also da kann ich mir vorstellen, dass ja gerade die Eltern sind Vorbilder. Lesen die denn immer weniger vor oder gar nicht?
Ja, das ist ein bisschen äquivalent. Also einerseits sagen 84% der Erwachsenen, jawohl, Vorlesen ist wichtig und Lesen ist wichtig. Aber nur 52% glauben, dass sie da überhaupt einen Beitrag zu leisten können. Und die Stiftung Lesen hat dazu eine Vorlesestudie im Jahre 2014 gemacht und da kam raus, dass rund ein Drittel der Eltern ihren Kindern gar nicht oder selten vorlesen. Das ist ein bisschen weniger geworden, 2007 war das noch mehr, aber es ist immer noch ein Drittel, also viel zu viel.
Wodurch wird denn dann das Vorlesen ersetzt? Das heißt, man setzt die Kinder nicht vor ein Buch oder liest mit ihnen gemeinsam ein Buch, sondern setzt sie vor den Fernseher?
Vermutlich, ne? Also ich denke, es hat natürlich auch damit zu tun, dass sehr viele neue Medien, also auch junge Kinder sieht man ja schon mit Handy und dergleichen spielen. Das ist so eine Sache, dass einfach diese Angebote so eine, ja ich sag mal, so eine schnelle Reizbefriedigung bringen. Also ich kann das ganz schnell, es ist ein bisschen Fastfood-mäßig, ne? Für so ein Kind, dann hat es ein tolles Erleben, tolles Empfinden und hat gewinnt da mit irgendwelchen Spielen am Computer oder am Tablet oder Handy oder wo auch immer. Und dieses Lesen und Vorlesen, das ist ja auch etwas, wo man sich drauf einlassen muss. Also das hat ja was mit Ruhe zu tun, mit Beziehungen, also dass ich als Mutter oder Vater dann auch sage, so ich nehme jetzt mal die Zeit und setze mich aufs Sofa und mache es mir mit meinem Kind gemütlich und wir lesen einfach mal. Das hat so eine ganz andere Qualität und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, ich kenne jetzt die Zahlen von Ihnen dann nicht so im Einzelnen, aber ich finde das sehr interessant, wäre nochmal so zu gucken, was für Familien sind das. Ich vermute, dass auch ganz viele Familien, wo nicht vorgelesen wird, dass da einfach beide Elternteile berufstätig sind. Ne? Die kommen dann irgendwann um 4, 5 Uhr nach Hause, sind selber platt und holen ihr Kind noch aus der Kita ab und dann ist der Tag mehr oder weniger gelaufen. Und das ist so ein bisschen schade. Also da dieses Erleben und das Lesen und Vorlesen auch als was Erholsames zu erfahren, das ist so schade. Also ich würde mir irgendwie wünschen, dass man das auch ein bisschen mehr in die Familien wieder reinbringen kann.
Obwohl, es gibt da auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Das heißt, Frauen, also Mütter, lesen häufiger vor als Männer, ne?
Genau, richtig. Also während 29% der Mütter ihren Kindern vorlesen, machen dies nur 9% der Väter. Das ist zum Beispiel auch ein
ist
Grund.
Ist das uncool oder unmännlich?
Genau, also das hat tatsächlich auch zur Folge, dass für viele, gerade junge Schüler, Lesen als uncool gilt. Das macht halt die Lehrerin, das macht die Mutter vielleicht noch. Und deswegen hat die Stiftung Lesen auch ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Mein Papa liest mir vor. Das heißt nicht, dass nur Väter vorlesen, aber es richtet sich natürlich vor allem an Väter, und zwar an berufstätige Väter. Und zwar kriegen die kostenlos über ihre Firma einmal die Woche, und zwar freitags, eine Geschichte zugeschickt im Intranet, die können sie mit nach Hause nehmen und die können sie dann vorlesen. Einfach auch, um zu zeigen, nein, es ist eben nicht nur ein Mädchending.
Nur Fragezeichen. Immer mehr Kinder und Jugendliche können nicht richtig lesen, schreiben und rechnen. Im Studio Maria von Orloff, Diplompädagogin vom Fachverband Integrative Lerntherapie und gleichzeitig auch von der Praxis für Integrative Lerntherapie in Köln, dort die Leiterin, und Agneta Pscholler von der Stiftung Lesen und Pressesprecherin beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Ja, Papa liest vor, aber auch nicht nur Papa liest vor, sondern auch Bürgermeister lesen vor. Das ist die große Aktion am Freitag zum Deutschen Vorlesetag. Warum gerade Bürgermeister?
Weil Bürgermeister auch Vorbilder sind. Wir haben nicht nur die Aktion Bürgermeister lesen vor, die machen wir seit 3 Jahren und sagen nicht nur Bürgermeister, Bürgermeisterin, natürlich auch Kommunalpolitiker, alles dabei.
Ah ja, ich muss ja an Gender denken, genau.
Und die gehen halt auch quasi, streuen sich, gehen in die Kitas, in die Schulen. Aber natürlich, wir hatten auch schon Vorleseaktionen auf dem Reiterhof, also ganz unterschiedlich. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Wir haben nicht nur die Bürgermeisterlesen zuvor, sondern wir suchen auch die Vorleserhauptstadt. Letztes Jahr hatten wir 3 Vorleserhauptstädte, einmal Mönchengladbach, Buxtehude und Glücksburg. Und dieses Jahr laufen sich auch schon die ersten Städte warm. Ich habe mir auch sagen lassen, Köln hat sich auch schon beworben. Mal sehen, ob der Pokal quasi von Mönchengladbach nach Köln wandern wird. Das können wir aber erst Anfang Dezember sagen.
Man qualifiziert sich dadurch als Vorleserhauptstadt, dass es da besonders viele Buchhandlungen gibt oder besonders viele Bücher verkauft werden? Oder?
Nein, es gibt 3 Kategorien. Wir suchen also die aktivste, die öffentlichkeitswirksamste und die kreativste Vorleserhauptstadt. Die aktivste, das ist eigentlich noch das Einfachste zu ermitteln. Das ist gemessen an der Einwohnerzahl, wie viele Vorleseaktionen gibt es. Dann gibt es halt die außergewöhnlichste, kreativste Vorleserhauptstadt. Da suchen wir halt die Stadt, die sich am meisten was ausgedacht hat. Das war, wie gesagt, Glücksburg, was in mehreren Sprachen vorgelesen hat, das an mehreren Orten vorgelesen hat. Und Mönchengladbach hat in der Tat mit Herrn Netzer als Galionsfigur dann die Öffentlichkeit wirksamste Aktion aufeinandergestellt. Aber die haben auch 3 Tage am Stück wirklich überall vorgelesen. Das wird ganz schön schwer, da den Titel abzuringen.
Jetzt können an dem Deutschen Vorlesetag natürlich nicht nur sogenannte Funktionsträger teilnehmen, wie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder auch Promis. Sie haben ganz viele auch Promis aus Politik, auch Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, auch Prominente aus Kultur. Man kann auch selbst Vorleser werden, ne?
Genau, richtig. Das ist ganz einfach. Sie können sich auch heute noch anmelden. Schauen Sie auf der Homepage unter www.vorlesetag.de rein. Oder wenn Sie einfach nur zuhören wollen, können Sie da auch reinschauen. Wir haben eine Börse, da gucken Sie, was in der Nähe ist an öffentlichen Veranstaltungen. Da gehen Sie hin und da werden Sie sicherlich auch nicht weggeschickt. Und ehrlich gesagt, den Kindern, die erkennen ja auch nicht unbedingt immer, welcher Promi da vor ihnen steht, aber die freuen sich einfach unheimlich, wenn ihnen vorgelesen wird. Und auch vielleicht nochmal an dieser Stelle angemerkt, es wird nicht nur Kindern vorgelesen, also es wird auch in Altenheimen vorgelesen, weil es einfach ein allgemeines Signal sein soll.
Es gibt ja auch so, Frau von Orloff, so Bücherboxen, so öffentliche, da kann man hingehen und so weiter, ist so eigentlich eine schöne Initiative.
Finde ich auch. Ein bisschen ist so meine Sorge, das spricht erstmal die an, die sowieso schon lesen. Und so mein Wunsch wäre jetzt auch mehr, die Menschen noch zu erreichen, die da noch nicht so einen Zugang haben. Also da wäre noch irgendwie eine pfiffige Idee, dass man entweder die Bücher anders aufbereitet oder dass man nochmal thematisch auch die Bücher ein bisschen sortiert. Diese Boxen, die quillen oft über. Und was ich ganz ungünstig manchmal finde, ist, wenn man nur den Rücken sieht. Also ich als geübte Leserin, ich kann zwar dann über die Bücherrücken gucken und mir was raussuchen, was mich interessiert, aber jemand, der jetzt nicht wirklich gut lesen kann, der wird das gar nicht erst machen. Also er wird gar nicht auf die Idee kommen, da hinzukommen. Wenn jetzt ein Buch aber andersrum steht, mit der Titelseite nach vorne, mit einem schönen Bild, dann könnte das schon mal eher die Neugier wecken, dass da jemand hingeht und sagt, aber was ist das denn? Oder auch Kinder, ne? Dass man einfach guckt, diese Bücherboxen vielleicht auch wieder in verschiedene Levels, ne? So unten für die Kleinen, oben für die Großen oder so, dass man das anders aufbereitet, dass das mehr anspricht.
Aber wie kommt man denn an Menschen heran, die nicht oder nur schwer lesen und schreiben können, weil die lesen weder Flyer noch irgendwelche Ankündigungen noch sonst irgendwas, weil sie es einfach nicht können oder auch nicht wollen. Wie spricht man die an? Also dann geht es ja doch auch wieder nur über Piktogramme, über Zeichen oder über akustisch, also über eine Radiosendung wie diese hier?
Auf jeden Fall. Also das ist schon mal eine tolle Sache. Über Bilder natürlich oder über Öffentlichkeit. Also wenn, wie Sie eben sagten, Frau Pscholler, dass man dann zum Beispiel auf dem öffentlichen Platz vorliest. Also dass da nicht ein Straßenmusiker oder so ein Pantomime steht, sondern dass da jemand sitzt und vorliest. Oder man beobachtet es ja immer wieder auf so Kinderfesten, Schulfesten, wenn da vorgelesen oder erzählt wird. Märchenerzählerinnen gibt es ja auch. Ne? Also das ist ein Magnet. Das merken die Kinder, die Jugendlichen. Und wenn ich das so mitbekomme, ich finde immer das so interessant. Also einfach die Stimme, das Vorlesen ist ja nochmal was Besonderes, dadurch, dass ich die Stimme dabei habe. oder eine Person auch dabei erlebe. Und das ist dann nochmal was anderes, als wenn ich mich durch diese schwarzen Zeichen hier selber durchwühlen muss.
Und es ist ja, Sie haben es gerade angesprochen, Frau von Orloff, öffentliches Vorlesen. Ja. Das heißt, die Veranstaltungen der Stiftung Lesen, die finden auch nicht in geschlossenen Klassenräumen oder sonst wo statt, sondern die finden auch auf öffentlichen Plätzen statt.
Genau, das ist ganz unterschiedlich. Es gab auch schon Marathonvorlesungen auf dem Marktplatz. Also da ist auch der Fantasie überhaupt gar keine Grenze gesetzt. Aber vielleicht auch nochmal zu diesem Punkt. Natürlich ist es wichtig, auf die Leute zuzugehen. Das heißt also, man muss das Thema dorthin bringen, wo es vielleicht gar nicht so verwurzelt ist. Die schon vorlesen, klar, die brauchen wir nicht mehr erreichen. Deshalb sind wir in der Stiftung auch ganz froh, dass es uns gelungen ist, jetzt schon zum zweiten Mal eine Kooperation zu machen mit einer großen Fastfood-Kette, wo halt Bilder und Kinderbücher statt Plastikspielzeug in die Kindertüte gekommen sind.
Oder jetzt auch hier Blick aus dem Fenster. Wir schauen ja hier auf den Weihnachtsmarkt neben dem Dom. Wenn man da jetzt einen Stand machen würde, wo regelmäßig vorgelesen oder erzählt wird.
Tolle Idee.
Das wäre schon
Hinweis
mal
an den Weihnachtsmarkt, genau, hier am Fuß des Kölner Doms. Bitte einen Stand installieren, wo vorgelesen wird. Nur Fragezeichen. Immer mehr Kinder und Jugendliche können nicht richtig lesen, schreiben und rechnen. Unser Thema heute und im Studio weiterhin Maria von Orloff, Diplompädagogin vom Fachverband für integrative Lerntherapie und auch Leiterin der gleichnamigen Praxis in Köln, und Agneta Pscholler, Deutscher Städte- und Gemeindebund und auch Vertreterin der Stiftung Lesen. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, wie schwer es auch ist, Analphabeten, auch funktionale Analphabeten zu erreichen. Es gab ja mal vor Jahren, daher habe ich Sie auch kennengelernt, Frau von Orloff, die Initiative Alpha-Telefon. Ne? Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen, was war der Hintergrund, was konnte man da machen, was konnte man lernen, wer wurde angesprochen?
Also die Schwierigkeit ist ja eben, Menschen, die nicht lesen können, zu erreichen. Vieles funktioniert über Schriftsprache. Also wir orientieren uns in der Stadt überall über Schriftzeichen. Wir merken das schon gar nicht mehr, egal was wir machen, ob beim Einkaufen, beim Straßenbahnfahren und so weiter. Und das Alpha-Telefon hatte auch den Hintergrund, dann über die Sprache natürlich, über die mündliche Ansprache, diese Menschen zu erreichen. Die konnten da anrufen, konnten sich beraten lassen, wenn sie einen Kurs suchten in ihrer Stadt oder auch für ja, alltägliche Verrichtungen, wenn sie irgendwie Unterstützung brauchten. Also, dass man einfach diese Hotline sozusagen hat für die Menschen, dass die eben über ein anderes Medium dann da dran kommen.
Das war ja ganz geschickt gelöst. Das heißt, man hatte Werbespots im Fernsehen unter anderem, auch im Radio geschaltet, wo dann auch die Nummer nicht nur geschrieben wurde, sondern auch angesagt wurde. Das war ja ganz wichtig, genau, weil die Leute konnten ja teilweise die Nummern auch gar nicht lesen.
Genau. Das passiert dann, es gibt ja auch zunehmend auch, dass es bei Erwachsenen auch festgestellt wird, dass die mit dem Rechnen auch Probleme haben bzw. hatten als Kinder. Und dann passieren so einfache Sachen, also in Anführungszeichen einfache Sachen, wenn sie sich eine Nummer aufschreiben sollen, dass sie die Zahlendreher drin haben. Und das hilft einem dann natürlich nicht, wenn man sich eine wichtige Telefonnummer oder irgendwas notieren will und hat dann da falsche Zahlen drin. Das ist das ähnliche Problem wie auf dem schriftsprachlichen Bereich dann auch.
Und es ist ja nicht nur in der Schule, was zu Problemen führt, schlecht oder gar nicht lesen und schreiben, rechnen zu können, sondern auch später im Berufsleben. Also da können auch Zahlendreher bei Rechnungen zum Beispiel zu großen Problemen führen, aber auch überhaupt Gebrauchsanweisungen lesen, Betriebsanweisungen lesen. Das sind ja alles Probleme, vor denen die Leute stehen, Frau Pscholler, ne?
Genau, das ist richtig. Aber es geht fast schon früher los. Auch wenn ein Teil der Menschen Schulabschluss hat, finden die dann oft keinen Ausbildungsplatz, weil dort wird dann von der Wirtschaft gerne mal genauer hingeschaut und die sagen, nein, es geht nicht so, dass wir das Phänomen haben, trotz guter Wirtschaftslage und vorhandenen Ausbildungsplätzen, dass trotzdem ein Großteil von der Betroffenen keinen Ausbildungsplatz bekommen hat.
Was erschreckend ist, dass unter anderem auch die Industrie- und Handelskammern immer häufiger beklagen, dass es immer mehr Auszubildende gibt, die sich nicht mal mehr in ganzen Sätzen ausdrücken, geschweige denn ganze Sätze schreiben können. Ist das nur jetzt von der Wirtschaft ein bisschen an die große Glocke gehängt, dass die eben immer besser qualifizierte Lehrlinge haben will, oder ist es tatsächlich auch ein Phänomen, was Sie bestätigen können?
Also ich kann das sehr bestätigen, so aus meiner Praxis. Vor allen Dingen auch bei Jugendlichen fällt das dann auf, die Anforderungen, die steigen. Die müssen halt mehr mit Texten arbeiten, müssen aus Texten Informationen herausnehmen, müssen die in eigene Worte fassen, müssen Stellung beziehen und so weiter. Und da haben viele Jugendliche große Probleme. Und ich denke, das hängt sehr damit zusammen, dass einfach das Lesen an einer früheren Stelle einfach nicht so einen Raum eingenommen hat. Also, dass man es nicht so viel gemacht hat, nicht so viel gefordert hat. Auch die Anlässe vielleicht nicht so gegeben hat. In den Schulen erlebe ich zunehmend, dass das Lernen auch so ein bisschen so schnell funktioniert oft. Also, dass sehr viel über Arbeitsblätter läuft, über Sachen, wo man was ausfüllen muss. Und dieses frei etwas schreiben, etwas formulieren, kommt meines Erachtens ganz oft zu kurz. Und woher sollen die Kinder und Jugendlichen das lernen, wenn sie es nicht in der Schule auch tagtäglich machen?
Wie, Frau Pscholler, Frau von Orloff, sehen Sie denn die Entwicklung, dass auch immer mehr Schulen dazu übergehen, den Kindern Tablet-PCs an die Hand zu geben, anstatt jetzt ein Buch? Also es ist ja auch eigentlich ambivalent, was da abgeht, ne? Frau Pscholler zuerst.
Ja, also vielleicht muss man da so ein bisschen die Dramatik rausnehmen. Früher waren es die Comics, die sozusagen der Untergang der Lesekultur war. Und heute sagen wir, Comics sind genauso gut ein Stück Text, was man lesen kann. Und es kommt ja darauf an, was man mit den Tablets macht. Also schlicht und ergreifend ist es ein Unterschied, ob sie sich einen YouTube-Film anschauen oder ob sie mit dem Tablet umgehen, lernen, wie gehe ich mit dieser Fülle und Flut an Informationen im Internet um. Wir sind ja in einer Wissensgesellschaft und wer es nicht schafft, mit diesen Informationen zurechtzukommen, der wird auf kurz oder lang auch abgehängt werden.
Und was ein Lehrer im Schulunterricht dazu sagt, Tablet ja oder nein und Buch ja oder nein, hören wir gleich von Christian Eberhard. Er ist Schulleiter an der Gottfried-Kinkel-Grundschule in Bonn. Ja, und ich möchte jetzt ganz herzlich begrüßen einen Schulleiter in der, wie heißt die Schule nochmal, Gottfried-Kinkel-Grundschule. Ich hoffe, er kann mich jetzt hören. Herr Eberhard, können Sie mich hören? Ich muss Sie mal ein bisschen lauter machen hier. Ja, Herr Eberhard, ich habe Sie deswegen jetzt angerufen und in die Sendung eingeladen, weil Sie machen am Freitag, ist noch nicht so ganz offiziell, weil die Pressemitteilung kommt erst am Freitag raus, aber wir machen es jetzt trotzdem schon im Domradio. Das heißt, wir sind aktueller als alle anderen Medien in Deutschland. Sie machen eine ganz, ganz tolle Aktion am Freitag in Ihrer Schule. Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen?
Ja, am Freitag findet ja der bundesweite Vorlesetag statt und wir nehmen zum wiederholten Male daran teil und tun das immer auch mit großer Freude. Also wir sind eine Grundschule hier in Bonn-Oberkassel auf der rechtsrheinischen Seite, haben 300 Kinder an unserer Schule und sind Modellschule für den offenen Ganztag, haben also zurzeit 260 Kinder, die nachmittags auch hier sind und sind Schule auch für das gemeinsame Lernen, also Kinder mit und ohne Handicap. An dem Freitag jetzt am Vorlesetag wird viel in den Klassen gelesen und auch vorgelesen, die Kinder untereinander. Das gehört auch bei uns generell dazu, dass wir viel tägliche Vorlesezeit auch haben und das einbinden. Und dieses Motto des diesjährigen Vorlesetags ist ja, Vorlesen braucht Vorbilder. Und das passt, denke ich, ganz wunderbar, da die Kinder sich eben gegenseitig vorlesen, aber wir auch eine Aktion durchführen, bei der die Erwachsenen den Kindern etwas vorlesen. Das machen wir seit 2-3 Jahren, diesmal eben auch wieder in Kooperation mit dem Deutschen Städte-Gemeindebund. Werden wir am Freitag mit ca. 75 Erst- und Viertklässlern in das Grand Hotel Camea gehen und dort aus dem Buch 7 Grummelige Grömmels und ein kleines Schwein vorlesen. Und ich denke, einmal ist ganz wichtig, das Leben in die Schule reinzuholen. Also auch das in Bezug zu den Tablets, was Sie eben auch angesprochen haben. Gleichzeitig sind aber auch diese außerschulischen Lernorte immer wieder für die Kinder wichtig und bringen motivierende Lernerfahrungen dann mit. Insofern freuen wir uns auf diese Aktion und werden dort eben den Kindern das Buch vorlesen. Und gleichzeitig wird dann auch im Anschluss werden unsere Viertklässler auch den Kleinen etwas vorlesen. Aus ihren Lieblingsgeschichten werden sie mitbringen, die Vierten, und den kleinen Erstklässlern was vorlesen.
Das finde ich ganz schön, diesen Aspekt, dass auch die Kinder sich gegenseitig was vorlesen.
Ja, also wir haben in unserer Schule auch so ein Patensystem, wo wirklich immer eine kleinere Klasse einer größeren Klasse zugeordnet ist, die sich ab und zu treffen in Frühstückszeiten, in Unterrichtszeiten und dann einfach dort auch sich gegenseitig Dinge vorlesen. ich denke, das Lesen, Vorlesen hat an unserer Schule generell einen sehr hohen Stellenwert und auch eine lange Tradition. Wir arbeiten also ganz eng mit der katholischen und evangelischen Bücherei und auch der Buchhandlung hier vor Ort zusammen. Zurzeit finde ich auch hier in Bonn das Lesefest Captain Book statt, sodass gerade auch in dieser Woche unsere Klassen fast täglich zu Autorenlesungen gehen, dort was vorgelesen bekommen, auch den Beruf des Schriftstellers einfach kennenlernen. Auch diese Veranstaltungen finden dann oft in den Büchereien eben statt. Wir haben aber auch eine eigene hier in der Schule, eine Schulbibliothek, in der sich die Kinder wöchentlich die Bücher ausleihen können. Und diese wird von ganz engagierten Eltern geleitet und betreut. Und auch was Sie eben angesprochen haben, es sind auch hier hauptsächlich Mütter, leider. Also es ist schön, dass Sie es machen, aber wir wünschen uns natürlich auch gerne auch Väter, die sich da engagieren. Aber dieses ehrenamtliche Engagement ist an unserer Schule wirklich sehr, sagen wir, ausgeprägt. Wir haben zusätzlich zu diesen Müttern noch ganz viele Lesepaten. Das sind dann oft Eltern, Großeltern, die dann aber mit einzelnen Kindern im Rahmen einer Leseförderung arbeiten und den Kindern da so ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit schenken. Das sind circa 30 engagierte Ehrenamtler. Und wir stellen immer fest, dass durch diese gezielte Leseförderung wirklich die Leistungsfortschritte gerade im Bereich Lesen ganz erstaunlich sind. Und gerade auch für Kinder, die Deutsch eben als Zweitsprache haben, ist das, denke ich, ein ganz wichtiger Beitrag. Und macht den Kindern einfach das Lesen, macht den Kindern Freude und Spaß. Das stellt man immer wieder fest, dass sie sich wirklich vertiefen können, zur Ruhe kommen und einfach Geschichten gerne hören und gerne lesen, gerne auch selber schreiben. Neben den ganzen, ich sag mal, Wissensvermittlungen, die dadurch ja auch entstehen, die Wortschatzerweiterung, was ja dann auch wieder wichtige Kompetenzen für das spätere gesellschaftliche Leben ist.
Und Sie bieten auch eine Führung mit dem Hoteldirektor an, was alles so immer im Hotel dann auch vonstatten geht. Ne? Und dazu braucht man natürlich auch Lesen, Schreiben, Rechnen.
Genau, es ist also eine Lesereise, so nennen wir das ja auch, in dieses Hotel. Und so können die Kinder, sind jetzt auch schon alle dran, dass sie sich Fragen überlegen, was sie denn so einen Hoteldirektor fragen können, was man so im Hotel alles macht. Und genau, dazu gehören sicherlich alle drei fachlichen Bereiche. Man muss gut lesen können, man muss es alles durchrechnen, finanzieren, aber das, da wird er uns, denke ich, die Fragen beantworten, was so alles in einem Hotel passiert.
Seit wann nimmt denn Ihre Schule an der Aktion überhaupt teil?
Also an dem Vorlesetag nehmen wir schon wirklich seit vielen, vielen Jahren teil. Jetzt in Kooperation mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund nehmen wir seit 3 Jahren teil. Sodass in dem ersten Jahr hat damals Herr Dr. Landsberg, der Hauptgeschäftsführer, vorgelesen aus dem Ritter-Rost-Buch. Und im letzten Jahr und in diesem Jahr findet das in der Kooperation mit Frau Czoller, die Sie ja auch bei sich haben, statt.
Wie kann man Lehrer, die jetzt vielleicht zuhören, ermuntern, auch an ihrer Schule so einen Vorlesetag zu etablieren?
Also im Grunde, denke ich, kann man dadurch ermuntern, dass man wirklich sagt, es ist nicht viel. Auch Zusatzaufwand und Arbeit.
Macht nicht viel Arbeit. Immer,
genau, es macht nicht viel Arbeit, sondern man muss einfach sozusagen eine ruhige Ecke, Sitzecken, und das gibt es ja in jeder Klasse, wo sich die Kinder mal zurückziehen können, wo sie zur Ruhe kommen können und ihnen das zur Verfügung stellen. Und ich denke, an ganz vielen Schulen findet es ja auch statt, ich sag mal, wirklich so die tägliche Lesezeit, wo man ja auch immer die Erfahrung macht, dass Kinder gerne zuhören dann. Und insofern, glaube ich, kann man das gut umsetzen in allen Schulen. Und man kann, glaube ich, Eltern, Großeltern mit einbeziehen, einladen, einfach einen Brief herausgeben und sagen, wer hat Lust, an dem Tag zu uns in die Schule zu kommen. Und auch da, wie gesagt, ich halte es für ganz wichtig, dieses Leben von außen in die Schulen auch reinzuholen und zu sagen, aus Firmen, Unternehmen, Verbänden, Kirchen, kommt zu uns, lest den vor, sozusagen seid gute Vorbilder, erzählt vielleicht auch selber von eigenen Leseerfahrungen, von dem ersten eigenen Buch, dem Bilderbuch von früher. Also da gibt es ganz viele Anlässe und Anknüpfungspunkte.
Christian Eberhardt, Schulleiter an der Gottfried-Kinkel-Grundschule in Bonn. Vielen, vielen Dank für die Informationen, und wenn Sie in oder um Bonn herum wohnen, dann sollten Sie auch diesen Termin wahrnehmen. Wird bestimmt schön werden und auch interessant und auch lustig und vor allem sehr aufschlussreich. Man kann da noch eine ganze Menge lernen. Viele Grüße nach Bonn, auch von Seiten meiner charmanten Gäste hier im Studio. Tschüss, Herr Eberhardt.
Zurück. Vielen Dank. Tschüss.
Ja, Grundschule kann ich noch verstehen. Aber was ist zum Beispiel mit 8-, 9-, 10-Klässlern? Kann man die auch noch dazu bewegen, sich hinzusetzen und zuzuhören, meine Damen?
Also ich finde das erstmal eine ganz tolle Sache. Also würde mir wünschen, dass das an viel mehr Schulen passiert. Ich glaube auch, dass es an viel mehr Schulen passiert, als uns das vielleicht bewusst ist. Also ich weiß von einigen Schulen, die zum Beispiel so Lesenächte auch organisieren und so weiter. Oder auch, was Herr Eberhard ansprach, finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Der Aufwand ist ja eigentlich gar nicht so groß. Man könnte das ganz ohne Probleme in den Alltag einbauen in der Schule, dass man 10 Minuten Vorlesezeit am Anfang des Tages vielleicht einbaut. So einen Gedanken würde ich gerne noch mit reinbringen. Der Daniel Pennack, ein französischer Autor, hat ein Buch übers Lesen geschrieben. Wie ein Roman heißt das. Und er hat gesagt, Lesen lernt man in der Schule, aber Lesen lieben lernt man lange davor. Und wenn wir jetzt von den Jugendlichen sprechen, also ich will nicht sagen, es ist zu spät, aber ich glaube, so diese Lust, das muss eben schon sehr viel früher auch geweckt werden, diese Freude, dieses, ja, das ist so eine sehr emotionale Geschichte. Ich erlebe, dass das was Schönes ist. Und dann nehme ich das auch mit in mein weiteres Leben.
Ja, morgen wird ja die UNICEF-Kinderrechtskonvention 25 Jahre alt und da fällt mir ein, Lesen und Schreiben ist eigentlich ein Menschenrecht. Das wird ja auch mehr oder weniger in unserem Schulsystem durchgesetzt. Aber was läuft falsch, um Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwäche, Rechnen und so weiter wirklich aufzufangen? Gibt es da Defizite, Frau von Orloff, vom Fachverband für integrative Lerntherapie?
Also die Diskussion ist ja jetzt im Rahmen der Inklusionsdebatte auch nochmal ein bisschen hochgekocht. Was ist eigentlich mit den Kindern mit diesen sogenannten Teilleistungsstörungen, also die nicht ausreichend lesen, schreiben, rechnen können? Inklusion richtet sich in erster Linie an die behinderten Kinder, also das heißt die mit einer körperlichen oder geistigen oder eben einer Lernbehinderung. Und ich sage es jetzt mal ein bisschen spitz, die Kinder mit LRS, also mit Lese-Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie sind
Dyskalkulie nicht, ist Rechenschwäche.
Ist die Rechenschwäche, ne? Genau. Ja. Diese Kinder sind in Anführungszeichen nicht behindert genug und die fallen wieder mal durchs Netz. Also die werden durch diesen Inklusionsgedanken einfach nicht erfasst. Und es gibt zwar in den Bundesländern, die haben Erlasse zum Nachteilsausgleich. Und
alle Bundesländer? Oder?
Alle Bundesländer haben das. Aber die werden unterschiedlich ausgelegt und die werden auch unterschiedlich umgesetzt in den Schulen. Das ist oft ein großes Problem, dass den Kindern zwar eigentlich so ein Nachteilsausgleich zusteht und dass sie auch ein Recht auf individuelle Förderung haben, dass das aber oft in den Schulen einfach nicht passiert. Ich mache leider immer wieder die Erfahrung, dass die Schulen auch oft nicht selber ausreichend informiert sind über das, was sie tun sollten oder tun könnten. Und ich denke, da liegt noch ein sehr großer, also zum einen so ein Aufklärungsbedarf, aber natürlich auch eine Aufforderung an die Politik, dafür zu sorgen, dass das, was auf dem Papier steht, auch umgesetzt wird. Und dass, also man könnte den Kindern viel mehr helfen, schon mit den bestehenden Erlassen, wenn die wirklich vernünftig angewendet werden.
Sie haben gerade einen schönen Begriff genannt, Nachteilsausgleich. Ne? Ja. Was heißt das?
Also die Kinder, die eben nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können, haben einen, also hier in NRW gibt es einen Erlass, der diesen Nachteilsausgleich gewährt. Das kann zum Beispiel erfolgen dadurch, dass die Kinder, also dass einmal die Rechtschreibung gar nicht benotet wird oder schwächer gewichtet wird. Oder dass in schriftlichen Arbeiten ein Zeitzuschlag gegeben wird oder dass auch weniger Aufgaben gegeben werden. Also der Nachteilsausgleich kann ganz unterschiedlich auch ausgelegt werden und sollte sich auch individuell an dem jeweiligen Kind orientieren. Also wenn ein Kind zum Beispiel noch nicht über die Kompetenz verfügt, das eigene, was es geschrieben hat, auch zu prüfen und zu kontrollieren, also wenn es noch gar nicht so weit ist, zwischen richtig und falsch sicher zu erkennen und zu unterscheiden, nützt ihm natürlich auch nichts, wenn es 10 Minuten länger vor seiner Klassenarbeit sitzt. Und da müsste man einfach gezielter gucken, wie kann diesen Kindern geholfen werden. Wir vom Fachverband für integrative Lerntherapie versuchen, mit den Schulen auch immer in Kontakt zu gehen, um genau darüber auch eine Einigung herzustellen. Also dass man wirklich ganz speziell bei den Kindern guckt, was hilft jetzt, was ist jetzt wirksam und wie kann man die Hilfe auch so ein bisschen ja abstufen. Also nicht jedes Kind braucht den gleichen Umfang an Hilfe und man sollte sich auch an dem orientieren, wie die Kinder sich entwickeln. Wenn die eben ihre Kompetenzen entfalten können, kann man auch diesen sogenannten Nachteilsausgleich oder die Förderung entsprechend runtersetzen. Denn das Ziel ist ja, dass die Kinder letzten Endes alleine auch weiterkommen.
Nur Fragezeichen. Immer mehr Kinder und Jugendliche können schwer oder gar nicht lesen, schreiben und rechnen. Das ist unser Thema. Und im Studio noch einmal Maria von Orloff vom Fachverband für integrative Lerntherapie und auch von der gleichnamigen Praxis. Sie ist in Köln, sie ist Diplompädagogin. Und Agneta Pscholler von der Stiftung Lesen und auch Pressesprecherin beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Ja, meine Damen, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, auch so auf der politischen Ebene, was ich da tun sollte, Thema Inklusion. Sie machen ja aktiv auch Lobbyarbeit durch den Deutschen Vorlesetag, indem Sie zum Beispiel die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen natürlich auch einladen, um auch mal das Bewusstsein vor Ort in der Kommune auch mal zu schärfen, dass die Kinder und Heranwachsenden mehr lesen und schreiben sollen, Frau Pscholler.
Genau richtig. Es ist natürlich für Schüler trotzdem immer toll, wenn der Bürgermeister in die Schule kommt oder umgekehrt die Schüler ins Rathaus kommen in Form eines Tages offenen Tür, mal auf den Sessel sitzen, die Kette umlegen.
Das können die dann machen, oder was?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie die Kommune das halt umsetzt. Also da kann man, es sind ja keine konkreten Vorgaben gemacht. Und uns ist halt daran gelegen, das Thema möglichst breit in die Fläche zu tragen. Und deshalb bietet die Stiftung Lesen auch Hilfestellungen an. Natürlich, der Bürgermeister hat ja auch viele andere Aufgaben. Sprich, Vorlesen ist jetzt nicht sein Hauptberuf, deswegen kann man sich an die Stiftung Lesen wenden, wenn man mitmachen will und kriegt ganz konkrete Büchertipps. Man kriegt aber auch Tipps, wie mache ich das? Wir haben ein Paket zusammengestellt, wie gehe ich um mit Urheberrechtsfragen oder wenn Fotos von den Kindern gemacht werden. Das sind ja alles Dinge, die ja damit zusammenhängen. Wir brauchen natürlich eine Einverständniserklärung der Eltern. All diese Dinge, da haben wir ein Paket zusammengestellt. Das kann man sich dann beim Deutschen Städte-Gemeindebund und bei der Stiftung Lesen auch abholen.
Ja, genau. Lassen wir uns einen kleinen Schlenker machen. Stichwort Nutzungsrechte von Fotos. Da ist ja auch bei vielen Kindern oder Heranwachsenden eine gewisse Unbedarftheit, dass Fotos oft in soziale Netzwerke reingestellt werden, statt vielleicht nur ein Text, ich war hier und da, sondern man macht gleich ein Foto und dann kann man auch gleich lokalisieren, wo war das. Das ist nicht ganz unproblematisch, Frau Pscholler. Ne? Deshalb sagten Sie ja nochmal Einverständniserklärung der Eltern. Also darauf sollte man auch wirklich achten, dass man in die sozialen Netzwerke eben auch wirklich nur das reinstellt, was auch in Ordnung ist und was auch die Intimsphäre und die Privatsphäre der Abgebildeten dann auch schützt, ne?
Genau, richtig. Es geht aber auch schon ganz einfach los. Es gibt auch manchmal einfach eine Situation, da leben die Eltern getrennt und es gibt gute Gründe, dass der eine Elternteil gar nicht wissen soll, wo das Kind auf der Schule ist und wie es aussieht. Und ja. Und all diese Dinge müssen halt einfach im Vorfeld abgeklärt werden, bevor einfach ein Bild kursiert, auch gerade in den Zeitungen oder sonst wie.
Ja, wir haben gerade so ein bisschen schon über die Inklusion gesprochen und da geht es auch Ihnen beiden ganz wichtig nochmal auch zu differenzieren. Ne? Das ist Ihnen nochmal wichtig, Frau Pscholler. Ne?
Genau richtig. Also wir haben ja eben schon gesagt, dass gerade diese Gruppe der Betroffenen gar nicht unter die Inklusion fällt. Aber uns ist auch wichtig, jetzt nicht zu sagen, die müssen darunter fallen, denn wir haben nicht sehr viel davon, wenn wir noch eine weitere Gruppe, ich sag mal, pathologisieren. Und es kommt ja darauf an, was man daraus macht. Also unterm Strich, wenn wir jetzt noch mehr Inklusionshelfer in den Klassen haben, bringt es nicht so viel, außer dass die Klassenräume noch voller sind. Die Schülerinnen und Schüler brauchen einfach die Förderung und die Betreuung. Das ist genau wie mit dem Nachteilsausgleich. Ein Nachteilsausgleich, der nur dazu führt, dass unterm Strich es heißt, ich brauche keine Noten mehr geben, kann auch die Gefahr bergen, dass da keine Förderung mehr stattfindet. Also es kommt auch immer ganz konkret auf die Umsetzung an.
Gleichwohl muss der politische Druck natürlich aufrechterhalten werden, ne? Um die Menschen auch, die betroffen sind, eben auch Möglichkeiten zu geben, gefördert zu werden oder diesen Nachteilsausgleich zu bekommen. Ne?
Also ein Nachteilsausgleich muss eigentlich immer einhergehen, auch mit Förderung. Mhm. Also man ist, ne, wie Sie sagen, es nützt nichts, ein Kind in so eine Schonhaltung in Anführungszeichen zu bringen, sondern es muss gleichzeitig die Förderung stattfinden, damit so ein Kind überhaupt in die Lage versetzt wird, das, was es gerade nicht so gut kann, doch noch mehr und intensiver zu lernen. Und gerade so in Bezug auf Lesen finde ich das so unglaublich wichtig, weil auch gerade mit den neuen Medien, digitale Kommunikation, es ist unfassbar viel zu lesen. Wenn ich im Internet irgendwas recherchiere, ich muss ganz, ganz viel lesen. Und nur der Zugang, wenn ich lesen kann, kann ich auch teilhaben an sozialen, an politischen Entwicklungen. Kann mich beteiligen, kann mich einbringen. Und von daher denke ich, ist es immer ganz, ganz wichtig zu gucken, die Kinder natürlich in einer gewissen Weise ja, zu schonen, aber nur soweit sie dann eben halt auch die eigenen Fähigkeiten wieder entwickeln können und entfalten können. Also die Förderung und Forderung ist unbedingt mit dabei zu denken, sonst bringt es einfach nichts.
Es geht, ja.
Wir haben ja heute das auch schon mal angesprochen, dass letztlich es wichtig ist, möglichst früh anzusetzen. Mhm. Also, dass man auch wirklich einen Schwerpunkt auf die wirklich frühkindliche Förderung legt, schon in der Kita, am besten schon davor, damit wir gar nicht erst in der Schule in diese Lage geraten. Und deswegen sagen wir auch, dass Leseförderung einfach nur dann funktioniert, wenn alle Akteure mit zusammenarbeiten. Also auch die Wirtschaft, Kirchen, Schulen, alle.
Nur Fragezeichen. Immer mehr Kinder und Jugendliche können nicht richtig lesen, schreiben und rechnen. Ich möchte gerne noch einmal meine Studiogäste vorstellen. Zum einen Maria von Orloff vom Fachverband Integrative Lerntherapie, Diplompädagogin und Leiterin eines Büros mit demselben Namen, Praxis für Integrative Lerntherapie in Köln. Und Agneta Pscholler, vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, dort Pressesprecherin und gleichzeitig auch aktiv engagiert in der Stiftung Lesen. Ja, jetzt nochmal ein bisschen praktisch, ein bisschen Butter an die Fische, sagt man. Frau von Orloff, wie kommen denn die Leute zu Ihnen? Wer kommt zu Ihnen? Sind das dann die Lehrer, die sagen, Frau von Orloff, ich habe da Probleme mit meinen Schülerinnen und Schülern? Sind das Eltern? Sind das auch die sogenannten Betroffenen selber? Und wie finden die den Weg zu Ihnen?
Also in der Regel sind es die Eltern, die einfach merken, so ihr Kind lernt nicht so wie alle anderen fließend lesen und schreiben und rechnen. Es gibt die Möglichkeit, diese Lerntherapie auch über das Jugendamt finanzieren zu lassen, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Also auch das Jugendamt kann einem dann weiterhelfen, wenn man so eine Lerntherapie sucht. Was für uns immer ganz wichtig ist, wenn die Familien bei uns gelandet sind, dass wir dann aber auf jeden Fall mit der Schule Kontakt aufnehmen, dass wir mit der Schule zusammenarbeiten, denn das funktioniert ja nur, wenn man wirklich gemeinsam an einem Strang zieht und dann für die Kinder auch ganz gut etwas erreichen kann.
Sie sind ja auch Netzwerkaktivistin, muss man sagen. Frau Pscholler, Sie setzen sich dafür ein, dass es ein Netzwerk gibt im Rahmen der Stiftung Lesen oder des Deutschen Vorlesetages. Wer soll, muss, kann, darf in so einem Netzwerk arbeiten? Also einige haben Sie in der Pressemitteilung ja schon genannt. Wer sind das alles? Wer ist da angesprochen?
Kurz gesagt eigentlich alle. Also Lesekompetenz, Leseförderung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Eltern, Großeltern, Kirchen, Vereine, Verbände, Kommunen, Wirtschaft, also eigentlich ist ja jeder kann was machen. Es ist ja, hat der Eberhard, der Schulleiter, vorhin ja auch schon gesagt, es ist nicht so schwierig, wenn etwas vorzulesen. Und sie werden merken, sie bekommen unheimlich viel zurück. Also das ist, man hat auch was davon. Und eigentlich kann jeder seinen Beitrag leisten. Und je mehr da mitwirken und je mehr sich miteinander vernetzen, desto spannender wird es und desto eher kommt es auch aus diesem pädagogischen Zeigefinger-Ecke heraus. Es soll ja auch eigentlich deutlich gemacht werden, dass es ein Thema ist, was unseren Alltag schlichtweg berührt, unser Leben berührt.
Aber machen wir uns nichts vor, meine Damen. Die Kommunen, die Städte und Gemeinden müssen auch sparen. Und sie sparen natürlich gerne und oft an der Kultur. Das ist so ein weiches Thema. Das tut nicht direkt weh, oder man meint zumindest, dass es nicht direkt weh tut. Wie müssen sich zukünftig denn auch Bibliotheken aufstellen? Also öffentliche Büchereien zum Beispiel. Also wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dann heißt es oft, ach, was soll ich ein Buch lesen? Ich gucke im Internet nach, steht alles bei Google oder wo auch immer. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Und wie, Frau Pscholler, haben sich die Bibliotheken auch den neuen Entwicklungen, sei es Tablet, sei es Video, sei es Audio, wie haben die sich dem auch geöffnet? Also da gibt es ja ganz viel. Köln hat ja auch eine sehr gute Zentralbibliothek. Da kann man auch die neuen Medien, man kann teilweise, glaube ich, auch sogar Tablets ausleihen und dann elektronische Bücher lesen. Also da tut sich noch eine ganze Menge. Und wenn Sie ein Plädoyer abgeben könnten für die Lesefreundlichkeit von Bibliotheken, wie würde dieses Plädoyer aussehen?
Vielleicht erstmal vorweg, die Kommunen sparen nicht gerne bei der Kultur, sondern sie sparen dort, weil das eine Möglichkeit ist, wenn überhaupt. Es gibt Aufgaben, die muss eine Kommune machen, da kann sie nicht einfach sagen, das machen wir nicht, das Jugendamt kann nicht sagen, das machen wir jetzt nicht. Aber im Bereich der Kultur oder auch das Schwimmbad ist es ein Bereich, das ist freiwillig. Und das heißt, wenn der Rechnungshof sagt, Kommune, bring deinen Haushalt in Ordnung, dann wird dort vielleicht am ehesten gespart. Natürlich macht das keiner gerne. Und um Bibliotheken vor Ort aufrechtzuerhalten, muss man manchmal auch ein bisschen kreativ werden. Sprich, man muss vielleicht auch mal ein bisschen das ehrenamtliche Engagement mit einbinden. Und tatsächlich auch gucken, was ist mit der lokalen Wirtschaft? Die muss auch ein Interesse daran haben. Und natürlich, eine Bibliothek wird nur dann besucht, und das ist ja der Sinn und Zweck einer Bibliothek, wenn sie auch ein attraktives Angebot hat. Und dazu gehört auch heute das Hörbuch oder das Tablet oder. Aber natürlich, wenn das Geld fehlt, wird es schwierig.
Das heißt, man kann sich auch ehrenamtlich in einer Bücherei engagieren? Habe ich das richtig verstanden?
Das muss natürlich erstmal organisiert werden von der Kommune. Es ist auch nicht ganz einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen. Sie können natürlich, wenn Sie den Bestand verwalten und die Kundenkartei haben, haben Sie auch Einblicke einfach in persönliche Daten. Aber es gibt Wege, wie man das möglich machen kann. Auch einfach die Öffnungszeiten zu halten, die müssen ja auch attraktiv sein. Sprich, eine Bibliothek, die montags von 8 bis 10 aufhält, wird im Zweifelsfall nicht gut besucht werden, weil die meisten Menschen dort in der Schule sind oder arbeiten.
Vielleicht, also bei mir vor Ort, wo ich wohne, gibt es eine kleine Bibliothek von der Kirche. Und ich denke, das sind einfach auch ganz attraktive Angebote, dass eben halt die Pfarreien ja oft eigene Bibliotheken haben. Und jetzt gerade die, von der ich spreche, die machen auch zum Vorlesetag selber Aktionen übermorgen. Und das finde ich einfach auch eine ganz tolle Sache. Und da sind, das sind alles ehrenamtliche Frauen auch wieder hauptsächlich, aber Ehrenamtler, die diese Bibliothek da betreuen. Das finde ich eine ganz großartige Sache. Vielleicht auch gerade, weil die relativ klein ist. Also wenn, Sie haben eben gesprochen von der großen Bücherei hier in Köln, das kann ja auch abschrecken. Also wenn ich nicht lesen kann und gehe in so ein Riesengebäude rein und ich muss mich nur wieder an Schrift orientieren, also wie finde ich denn dann überhaupt, wo ich eventuell was finden könnte? Und diese kleinen Büchereien, die sind einfach auch übersichtlicher. Vielleicht kennt man da auch jemanden aus dem Ort und schon ist da einfach der Zugang einfacher. Eine andere Sache sind die Schulbibliotheken. Da gibt es manchmal so ganz skurrile Regelungen, dass die nur in den Pausen geöffnet sind. Aber in den Pausen müssen die Kinder raus. Die brauchen Bewegung, die müssen ihr Butterbrot essen. Die sollen dann nicht in die Bücherei gehen und sich hinsetzen und wieder lesen. Also da muss man einfach auch überlegen, wie kriegt man dieses Angebot auch so in den Schulalltag eingebaut, dass das auch annehmbar ist überhaupt. Also dass die Kinder da überhaupt einen Zugang finden.
Ja, da bin ich voll bei Ihnen. Es muss attraktiv gemacht werden und auch hier einfach ein Plädoyer für ehrenamtliches Engagement. Das sollte man nicht verteufeln, sondern wo die Bereitschaft da ist, sollte man sie auch mit einbinden und nutzen.
Ja, die Sendung neigt sich leider so langsam dem Ende zu. Und alle, die jetzt nicht richtig oder gar nicht lesen und schreiben können, da hoffen wir doch sehr, dass Sie Anregungen gefunden haben, auch den Mut, die Lust aufzubringen, vor allem den Schritt zu machen und wieder Lust am Lesen oder neue Lust am Lesen, am Schreiben und auch am Rechnen zu bekommen. Und Frau Pscholler, ich habe Sie gerade schon gefragt, was jetzt so am Freitag alles so abgeht beim Deutschen Vorlesetag. Sie haben schon so ein bisschen angemerkt, auch was man machen kann. Wenn Sie so nett wären, nochmal die Internetadresse nennen und auch wo die Veranstaltungen denn stattfinden. Es gibt zu viele, die können Sie nicht alle nennen, aber finden natürlich bundesweit statt.
Genau, und es ist ja der bundesweite Vorlesetag. Also wir haben jetzt registriert über 80.000 Vorleseaktionen. In der Tat, die kann ich jetzt hier nicht alle nennen.
Aber 80.000?
80.000 Anmeldungen, genau, Aktionen. Wobei natürlich manche Kollegen ein-, zweimal an verschiedenen Orten vorlesen werden. Wer aber gucken will, wo ist was für mich dabei, geht auf www.vorlesetag.de. Und kann dort nach Regionen gucken, man kann auch nach Politikern gucken, wenn man sagt, Mensch, ich wollte schon immer mal aus der Nähe sehen. Aber wir haben auch vom Fernsehstar oder Philipp Lahm ist dabei. Also wir haben wirklich ein ganz buntes Spektrum an Vorlesern im Programm. Wer wissen will, was es mit den 7 grummeligen Grömmels und den kleinen Schweinen auf sich hält.
Da haben Sie sich aber wirklich einen Zungenbrecher ausgedacht. 7 grummelige Grömmels.
7 grummelige Grömmels und das kleine Schwein, genau. Der kommt am besten Freitag nach Bonn um 10 Uhr ins Camea Grand Hotel und kann sich das anhören bei unserer Vorleseaktion. Und wie gesagt, wer selbst jetzt aber sagt, Mensch, ich habe eigentlich Lust, was auch kurzerhand auf die Beine zu stellen, der kann sich auch noch registrieren lassen auf der Seite. Der kann auch dort immer noch Vorlesetipps finden, mitmachen. Ansonsten nächstes Jahr im November gibt es den nächsten Vorlesetag. Da kann man auf jeden Fall spätestens dann wieder mit einsteigen.
Und er findet auch immer jedes Jahr im November statt. Also es ist ein ganz fester Termin, ne?
Es ist nicht ein festes Datum, aber es ist immer in der dritten Novemberwoche, genau, richtig. Und wer zwischendurch Lust auf Lesen bekommen hat, da gibt es unheimlich viele andere Programme auch. Wie gesagt, mein Papa liest vor, wenn sich vielleicht ein Unternehmen jetzt dafür interessiert und sagt, mein Mitarbeiter möchte ich was Gutes tun. Es gibt aber auch die Lesepaten, die quasi sich wirklich auch in die Fläche begeben und vorlesen. Da gibt es auch wieder Bücher, Tipps und Hilfestellungen bei der Stiftung. Da gehen Sie am besten einfach auf die Seite der Stiftung Lesen, www.stiftung-lesen.de. Aber es gibt auch Programme mit, zum Beispiel das Programm Lesen verbindet. Da geht es darum, Dialog der Generation, sprich Schüler gehen in Altenheime und lesen vor und lernen auch einfach mal wieder, dass die Generationen etwas zueinander finden. Das ist unserer heutigen Gesellschaft ja auch gar nicht so einfach. Also es gibt noch sehr, sehr, sehr viele Programme, die ich hier auch alle gar nicht aufzählen kann, aber auf der Homepage finden Sie auf jeden Fall noch ganz viele Tipps.
Nochmal zurück, Frau von Orloff, zu Ihrer Arbeit. Erfordert ja auch ein großes Maß an Empathie, an Einfühlungsvermögen und viele glauben jetzt, Mensch, die Frau kommt dann an mit einem Fragebogen, fragt mich aus wie eine Ärztin und hier und dies und jenes und da hast du Schwächen und dort hast du Schwächen und das kannst du nicht, also läuft das gar nicht, sondern nehmen Sie den Menschen ein bisschen die Angst, wer jetzt schlecht lesen, schreiben, rechnen kann oder auch vielleicht gar nicht, der kann sich vertrauensvoll natürlich an Sie wenden. Wie gehen Sie vor? Wie arbeiten Sie?
Also einmal ist ja wichtig zu sehen, dass die Kinder und auch die Jugendlichen das ja lernen wollen. Die wollen ja lesen und schreiben und rechnen können. Also das ist einfach schon mal eine unglaublich große Ressource. Und wenn Sie als Eltern merken, dass Ihr Kind da den Zugang nicht gefunden oder verloren hat, dann können Sie zum einen auf der Webseite vom Fachverband für integrative Lerntherapie schauen. Das ist lerntherapie-fil.de. Da finden Sie Lerntherapeuten vor Ort. Und hier in Köln ist jetzt unsere Praxis, die Lerntherapie-Köln mit Ö.de.
Mit Ö? Mit geht Ö, das denn?
Das geht inzwischen.
Also sehr lesefreundlich auch,
ja? Ja, genau. So wie man halt Köln, als Kölner würde man ja immer auch Köln mit Ö schreiben. Das kann zum Beispiel auch irritieren. Ne? Also wenn Erwachsene, die das nicht richtig lesen können, orientieren sich natürlich an solchen hervorgehobenen Zeichen. Und das Ö ist nun mal ein sehr prägnantes Zeichen bei Köln. Wichtig ist, glaube ich, immer zu berücksichtigen, dass man ja, wenn man den Kindern helfen will, auch erstmal schauen muss, wo stehen die denn? Also die Kinder, wenn die in der Schule schon lesen und schreiben und rechnen gelernt haben und man merkt irgendwann, es klappt nicht so gut, dann heißt das ja nicht, dass die gar nichts gelernt haben, sondern die haben ja irgendetwas auf jeden Fall mitgenommen. Und in so einer Lerntherapie geht es immer erstmal darum zu gucken, wo steht denn das Kind? Also wo in diesem Prozess des Lesen und Schreiben und Rechnen Lernens ist es denn hängen geblieben? Und dann setzen wir da an, also sozusagen mit den Stärken arbeiten wir dann und gucken dann, wie können wir diesem Kind dann speziell helfen. Und da ist einfach ein großes Maß auch so an Freiwilligkeit einfach ein Teil der Lerntherapie. Also dass man immer guckt, dieses Kind so zu locken und zu fördern, dass es ja wieder diese Lust bekommt, selber etwas zu tun. Also das, was ich anfangs sagte, die wollen ja und können aber nicht. Und das ist, glaube ich, so der Kern der Lerntherapie, die Kinder dahin zu bringen, dass sie wieder das, was sie eigentlich können, auch umsetzen und dass sie das ausprobieren, dass sie sich wieder trauen, dass sie zum Beispiel lesen. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, zum Beispiel Kinder müssen manchmal in der Schule vorlesen vor der ganzen Klasse und trauen sich natürlich nicht. Und wir probieren das ja wie in so Rollenspielen in der Praxis zum Beispiel aus. Und die können dann einfach mal sich selber ausprobieren. Wie ist das denn, wenn ich meine Stimme höre und wenn ich was vorlese, wenn ich lauter oder leiser lese? Und das ist einfach dann ein wunderbarer Zugang, um den Kindern diesen Weg zum Lesen, zum Vorlesen, auch da wieder, was der Eberhard eben sagte, Vorlesen braucht Vorbilder. Also, dass ich auch als Modell fungiere, dass wir uns abwechseln beim Lesen. Und schon kann man da die Türen öffnen und die Kinder finden den Zugang wieder.
Und ich hoffe, dass wir, verehrte Hörerinnen und Hörer, einen angenehmen Ton angeschlagen haben, nicht zu laut und zu leise, und ein bisschen Lust und auch Empathie fürs Lesen wieder wecken konnten. Ich danke ganz herzlich meinen Studiogästen, zum einen Maria von Orloff vom Fachverband für integrative Lerntherapie und gleichzeitig auch Leiterin der Praxis für integrative Lerntherapie in Köln. Nochmal die Internetadresse www.lerntherapie-köln.de. Köln mit Ö kann man das heute durchaus schreiben. Oder Sie gehen auf die Internetseite von der Stiftung Lesen, www.stiftung-lesen.de. Und auch hier geht mein Dank an Agneta Pscholler vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, dort Pressesprecherin und auch aktiv bei der Stiftung Lesen. Mein Name ist Peter Kolakowski. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Wenn Sie noch mehr zum Thema wissen wollen, gehen Sie auf domradio.de. Dort können Sie auch mit meinen Studiokästen in Kontakt treten. Ihnen allen an den Hörgeräten eine gute Zeit.